Und begrüße ganz herzlich den Genossen Gabriel von der PCB-RR.
Grüße an alle Genossinnen und Genossen im Namen des Provisorischen Nationalkomitees der brasilianischen Kommunistischen Partei Revolutionärer Wiederaufbau, der PCB-RR, möchte ich Ihnen für die gegebene Gelegenheit danken. Es ist ein wahres Privileg, unsere Ansichten zur Entwicklung und die aktuelle Situation der kommunistischen Bewegung in Lateinamerika zum Ausdruck zu bringen. Ich werde einen Überblick geben, der von der aktuellen internationalen Situation bis zur jüngsten Spaltung der Kommunistischen Partei Brasiliens reicht und dabei die besonderen Probleme der kommunistischen Bewegung in Lateinamerika und Brasilien behandelt. Unsere Charakterisierung der gegenwärtigen Dynamik des Kapitalismus, des Imperialismus und der umstrittenen politischen Kräfte in der heutigen Welt basiert auf einer Beobachtung, die bereits mehr als 100 Jahre alt ist. Wir leben seit der Wende vom 19. bis 20. Jahrhundert in einer neuen Phase des Kapitalismus, in einem imperialistischen Stadium des Kapitalismus, gekennzeichnet durch die Vorherrschaft des Monopolkapitals und die Verschmelzung von Bank- und Industriekapital zu einer übergeordneten Form, dem Finanzkapital. Wenn wir den Imperialismus als ein übergeordnetes Stadium der kapitalistischen Produktionsweise selbst betrachten, wie Lenin es 1917 tat, können wir die Entwicklung der gegenwärtigen internationalen Situation auf materialistische Weise verstehen. Nur so können wir die Entwicklungstendenzen des Imperialismus erklären, ohne auf subjektivistische oder voluntaristische Analysen zurückzugreifen, die den Imperialismus als eine Politik mehr oder weniger demokratischer Staaten betrachten. Trotz der Krise, die die kapitalistische Produktionsweise seit 2008 erfasst, hat die Bourgeoisie ihre Reproduktion und Akkumulation aufrecht erhalten, auch auf Kosten der Zerstörung von Mensch und Natur und sich zunehmend verschärfender interimperialistischer Auseinandersetzungen sowie der Enteignung und Ausbeutung der Arbeiterklasse. Das aktuelle internationale Szenario ist von geopolitischen und wirtschaftlichen Veränderungen geprägt, die vor allem durch die Erweiterung der BRIC-Staaten mit der Einbeziehung von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Argentinien, Ägypten, Iran und Äthiopien gekennzeichnet sind. Es wurden einige Pläne angekündigt, beispielsweise die Entdollarisierung der Volkswirtschaften und die Ausweitung des internationalen Handels zwischen diesen Ländern. Diese Erweiterung wird von verschiedenen Sektoren der Sozialdemokratie und des Sozialliberalismus als großer Sieg des Volkes gefeiert, da sie sich als Kontrapunkt zu den USA und der Europäischen Union darstellt. Diese Neuordnungen sind gleichzeitig Ursache und Folge des Rückgangs der relativen globalen Hegemonie des US-EU-Pols in Bezug auf Kapitalexports sowie geopolitischen und ideologischen Einfluss. In diesem Zusammenhang wird auch die neue zionistische Offensive Israels gegen Palästina verstärkt, die darauf abzielt, das imperialistische Projekt im Nahen Osten zu vertiefen. Aber was bedeutet es, zu den BRIC zu gehören? Die Mitgliedschaft in der Union verbessert der Mitgliedsländer Handelsabkommen, Investitionen und Finanzierungen und sorgt in einigen Bereichen, beispielsweise bei den Vereinigten Nationen, für ein weniger erdrückendes Umfeld. Und doch zieht die BRICS-Mitgliedschaft in keinen der Mitgliedsländer das Interesse der Arbeiterklasse auf sich. Der Kapitalexport, der ohne die Zwänge amerikanischen Planung durchgeführt wird, bietet in keinen der BRICS-Länder eine Lösung für die Probleme der Arbeiterklasse, denn er schafft nur die notwendigen Voraussetzungen dafür, dass der Mehrwertstrom an einen anderen Pol der global imperialistischen Kette fließen kann. Im gleichen Sinne ist es notwendig, die Entwicklung dieses Gegenpols zu den USA im Hinblick auf den politischen Kampf des Proletariats zu bewerten. Der Mehrheitssektor der Linken in Brasilien und auf der ganzen Welt, der die imperialistische Kette im liberalen Sinne analysiert, weist darauf hin, dass die BRICS eine antiimperialistische Kraft sind, dass sie dem Block USA, Europäische Union in Bezug auf Einfluss auf und Aufteilung der Länder als Handels- und Militärpartner entgegensteht. Dies ist eine falsche Interpretation der konkreten Dynamik des gegenwärtigen Klassenkampfes. Erstens, weil sie die gleiche kapitalistische Dynamik für die Mitgliedsländer und ihre Handelspartner bekräftigen, wenn auch mit einem geringeren Grad an politischer und militärischer Intervention als die USA. Zweitens, weil sie mit der Erweiterung der BRICS-Staaten umso mehr wichtige wirtschaftliche und politische Partner der USA selbst haben werden, wie etwa Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Diese Themen sind natürlich die Quelle großer Divergenzen innerhalb der internationalen Arbeiterbewegung, so wie im letzten Jahrhundert die internationale Konkurrenz des Monopolkapitals im Ersten Weltkrieg gipfelte. Verschärft dieser Streit heute die interimperialistischen Konflikte. Wir glauben, dass der Krieg in der Ukraine auf die Tendenz hindeutet, dass die Spannungen zwischen dem US-EU-Block und dem Russland-China-Block, die den Krieg globalisieren, tendenziell zunehmen. Aus diesen Gründen bekämpfen wir auch die Ansicht, dass die Stärkung der BRICS den Raum für eine multipolare Welt öffnet, die neue Siege für die Arbeiterklasse ermöglichen würde. Die Multipolarität, die von sozialdemokratischen und sozialliberalen Sektoren verteidigt wird, ist nichts anderes als der Anschein eines Prozesses, dessen Kern im Niedergang der US-Hegemonie im globalen geopolitischen Szenario besteht. Anstelle eines globalen, nachhaltigen Entwicklungsprojekts, das auf der Zusammenarbeit aller Völker basiert, dem Recht der Nationen über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden, zusätzlich zu dem festen Vorschlag, dass die internationale Ordnung auf Gesetzung und nicht auf Gewalt basiert, wie die BRICS von sich selbst behaupten, werden wir sehen, wie die Widersprüche innerhalb der globalen imperialistischen Kette zunehmen und die Bourgeoisien verschiedener Länder nicht anderes anbieten können als mehr oder intensivere Ausbeutung, um die globale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, sowie Bündnisse mit der eigenen Arbeiterklasse, um andere Völker auszuplündern. Verstärkung des bekannten Phänomens der Arbeiteraristokratie durch Superprofite. In diesem Sinne verstehen wir auch Brasiliens Platz in der imperialistischen Kette. Die Geschichte Brasiliens ist untrennbar mit der Geschichte des internationalen Kapitalismus verbunden. Hiesige Mengen des Reichtums unseres Landes, der von unseren Boden in die europäischen Staatskassen gelangte, trugen entscheidend nur Entstehung des Weltmarkts und der Industrialisierung bei. Menschen aus allen Kontinenten der Erde wurden durch die aufeinanderfolgende Phase der Entwicklung des brasilianischen Kapitalismus verschlungen, um in diesem Land eine der ethnisch vielfältigsten nationalen proletarischen Klassen der Welt zu schaffen. Der slawenkoloniale Weg der kapitalistischen Entwicklung brachte in unserem Land eine abhängig bürgerliche Klasse hervor. Erstens abhängig von den Überschüssen der Agrarexporte auf internationale Märkte und daher unfähig, einen konsequenten Kampf gegen die Grundbesitzer zu führen und in der Folge abhängig von ausländischem Kapital und daher nicht in der Lage, einen konsequenten Kampf gegen den Imperialismus zu führen. Je weiter er sich entwickelte, desto mehr vernüpfte der brasilianische Kapitalismus sein Schicksal mit dem Schicksal des amerikanisch-europäischen imperialistischen Blocks. Während aller wirtschaftlichen und politischen Veränderungen, die in Brasilien von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart stattgefunden haben, geschichtlich hat sich die Aussicht auf eine nationaldemokratische Revolution zugunsten einer autonomen kapitalistischen Entwicklungspolitik zu nehmen als undurchführbar erwiesen. Trotz seiner strukturellen Abhängigkeit erreichte der brasilianische Kapitalismus ein höheres Entwicklungsniveau als die überwiegende Mehrheit der peripheren Volkswirtschaften, erreichte eine Zwischenposition in der globalen imperialistischen Kette und festigte Monopole in den Sektoren Mineraliengewinnung, Agrarindustrie, Kommunikation und Zivilbau. Als untergeordnete Partner in der globalen Mehrwertkette schickt die brasilianische Bourgeoisie riesige Mengen des auf nationalem Territorium produzierten Reichtums in Ausland und öffnet so die Türen zur Ausbeutung im Konsortium mit transnationalen Kapitalen und beteiligt sich im Gegenzug für diese Zusammenarbeit an der Ausbeutung des internationalen Proletariats in mehreren Ländern in Amerika, Afrika und Asien. Aus all diesen Gründen ist der Kampf der brasilianischen Arbeiterklasse gegen die in unserem Land etablierte Bourgeoisie nicht nur ihr Kampf, sondern Teil desselben Kampfes des gesamten internationalen Proletariats. Heute jedoch, da die Krise von 2008 mehrere Widersprüche in der ungleichen Entwicklung des internationalen Kapitalismus verschärft hat, ist selbst diese Zwischenposition fraglich. Brasilien befindet sich in einem so schwerwiegenden Prozess der Deindustrialisierung, dass einige Ideologen des kleinen Bürgertums so weit gehen, diesen Prozess neokoloniale Umkehr zu nennen. Abgesehen von Übertreibungen wird deutlich, dass Transnationalkapitale unter dem Druck ihrer sinkenden Profitraten zunehmend bereit sind, ihrem kleineren brasilianischen Partner, der nationalen Bourgeoisie, einen begrenzteren Teil des globalen Mehrwerts zu gewähren. Gleichzeitig erschüttern den traditionellen imperialistischen Block selbst, der sich im Kalten Krieg so fest um die USA versammelt hatte, um die rote Bedrohung zu bekämpfen, Widersprüche, Spaltungen und Spannungen. Der Zerfall der Europäischen Union, die Krise der amerikanischen Welthegemonie, die Zunahme der Spannungen zwischen der NATO und asiatischen Mächten, wie im Fall des interimperialistischen Krieges in der Ukraine, die Verschärfung der nationalchauvinistischen Agitation in der ganzen Welt, die Artikulation subimperialistischer Blöcke wie der BRICS, all diese und viele andere Faktoren zeugen davon, dass jede nationale Bourgeoisie angesichts der kapitalistischen Krise auf alle ihr zur Verfügung stehenden Waffen sichern. Stehende Waffen zurückgreift, um ihre privilegierte Position bei der Teilung der Welt zu sichern, auch wenn dies bedeutet, den Planeten an den Rand eines Weltkriegs zu bringen. Wir lernen die Illusion ab, dass diese Krise ohne eine internationale proletarische Revolution spontan eine gehechte internationale Ordnung entwickeln kann. Im Kapitalismus kann Multipolarismus nicht anderes als das Vorspiel zu einem allgemeinen imperialistischen Krieg sein. Moment. Dieser ideologische Streit, der sich auf die strategischen Divergenzen bezieht, von denen wir glauben, dass sie sich heute in mehreren Zusammenstößen in der Arbeiterbewegung reproduzieren, ist auf dem lateinamerikanischen Kontinent von besonderer Bedeutung. Der Kampf gegen den Opportunismus in der brasilianischen kommunistischen Bewegung ist eng mit dem Kampf gegen Illusionen in der Sozialdemokratie verbunden. Besonders in Lateinamerika ist infolge einer Etappenvorstellung des revolutionären Prozesses außerhalb Europas und der zentralen Länder des Imperialismus der größte Teil der Geschichte der kommunistischen Bewegung von großen Illusionen geprägt, sowohl in Bezug auf Bündnisse mit den eigenen Bourgeoisie der Länder, die angeblich Widersprüche zum Imperialismus hätten, und zu anderen politischen Organisationen mit einer klaren und offenen sozialdemokratischen Ausrichtung. So zielte die Strategie der Kommunisten zu mehreren Zeitpunkten in der Geschichte der brasilianischen kommunistischen Bewegung nicht darauf ab, die proletarische Hegemonie innerhalb des ausgebeuteten und unterdrückten Schichten des Volkes zu festigen, sondern darauf, die bürgerliche Demokratie gegen den Vormarsch extremer Kräfte zu verteidigen. In unserem Fall entwaffnete die kritische Unterstützung der PCB für die Sozialdemokratie in ihrem brasilianischen Ausdruck Trabalhismo und die Regierung von João Goulart die Arbeiterklasse in den frühen 60er Jahren und verringerte die Bedingungen für proletarischen Widerstand angesichts des Militärputsches von 64. Anstatt anschließend ihre Selbstkritik zu üben und sich einer Linie des Revolutionarikämpfers gegen die Diktatur zuzuwenden, nicht nur für das Ende der Diktatur, sondern für die sozialistische Revolution, schloss sich die PCB bis in die 80er Jahre der liberalen Partei an, die sich gegen die Diktatur stellte und verteidigte eine demokratische Front zusammen mit der liberalen Bourgeoisie. Dieser Prozess führte in der Praxis dazu, dass die PCB viel Unterstützung in der Arbeiterklasse verlor, was Raum für die Konsolidierung einer Mehrheit der Führung mit liquidatorischen Absichten innerhalb der Partei eröffnete, die die Auflösung der Sowjetunion nutzte und die PCB fast zerstörte. Zu diesem Zeitpunkt, genauer gesagt zwischen 87 und 92, wurde die Minderheit des Zentralkomitees der PCB organisiert, um die Partei aufrecht zu erhalten, was nach einer Spaltung beim 10. Kongress im Jahr 92 geschah, die auf betrügerische und bürokratische Weise durchgeführt wurde. Dies war der Beginn des revolutionären Wiederaufbauprozesses der PCB, mit damals noch immensen Schwächen und ideologischen Schwankungen. Auch wenn es einen Konsens über die Aufrechterhaltung der PCB gab, wurde der Kampf gegen den Opportunismus ohne solide ideologische Grundlage geführt und stützte sich manchmal auf eine Nostalgie für die PCB aus den 40er bis 60er Jahren, in der die Partei hiesig war, aber eine falsche Strategie verfolgte. Manchmal auf eine akademische Kritik des Reformismus des PCB, die sich ebenfalls gegen sozialistische Erfahrungen wandte und diese fast vollständig leugnete. Diese Divergenzen prallten drei Jahrzehnte lang innerhalb der PCB aufeinander. Bis 2005 war die Mehrheitsposition in der Partei noch nicht für die Vision einer sozialistischen Revolution in Brasilien, sondern eher für eine Strategie in Etappen, die die Einheit mit opportunistischen Sektoren und sogar die Teilnahme an bürgerlichen Regierungen vertagte, wie wir es zwischen 2003 und 2005 taten. Auf dem 13. Kongress der PCB erlangten die Revolutionären an sich schon eine Mehrheit. Doch blieben die Fragilität und die geringe Einigkeit in Bezug auf diese Sozialist-Revolutionsstrategie bestehen. Um ein Beispiel für die ideologische Verwirrung zu nennen, die immer noch innerhalb der Partei herrscht. Auf unserem 15. Kongress im Jahr 2014 gab es sogar Führer, die gegen den Marxismus-Leninismus waren und sogar vorschlugen, den Begriff Diktatur des Proletariats aus unserem Kongressbeschlüben zu streichen. Der Höhepunkt des jahrelangen internen Streitprozesses in der Reihen der PCB führte zur Abgrenzung von vier großen ideologischen und praktischen Divergenzen. Proletarier Internationalismus und Interpretation der globalen Situation, Unabhängigkeit versus Opposition gegen die bürgerliche Regierung, demokratischer Zentralismus, Marxismus-Leninismus als revolutionäre Theorie. Es ist wichtig, einen Artikel zu erwähnen, der von Genossen des Provisorischen Nationalkomitees der PCBAR verfasst wurde und sich mit den Verstößen des Zentralkomitees der PCB in Bezug auf den 17. Nationalkongress der Partei im Jahr 2021 verabschiedete Linie befasst. Diese Bedeutung ist wichtig, weil sich der 16. Kongress im Großen und Ganzen der zentralen Differenzen, die zur Spaltung der PCB führten, eindeutig für die Positionen aussprach, die derzeit von der PCB-RR vertreten und vom Zentralkomitee der PCB abgelehnt werden. Es ist auch kein einzigartiges Ereignis in der internationalen kommunistischen Bewegung, dass die Mehrheit der Führung einer Partei die Entscheidungen der Mehrheit der Partei selbst leugnet. Es ist ein Zeichen der Verzerrung des demokratischen Zentralismus, die ich weiter unten erwähnen werde. Im Hinblick auf den proletarischen Internationalismus und die globale Situation glaube ich, dass die Präsentation unserer Analyse zu Beginn dieser Darstellung den Weg deutlich gemacht hat, auf dem wir unsere ideologische Einheit aufbauen wollen. Eine feste proletarische internationalistische Politik ohne Räume für taktische Einheiten mit der Bourgeoisie eines beliebigen Landes. Nach Ansicht der Mehrheit des Zentralkomitees der PCB waren diese Einheiten ein wichtiger Teil der internationalen Positionierung. Die Teilnahme an der World Anti-Imperialist Platform mit ihrer Position zugunsten der russischen Bourgeoisie wurde als eine Art Einheit gegen den ukrainischen Faschismus verteidigt. Als der Generalsekretär und der Sekretär für internationale Beziehungen der Arbeiterpartei, der Position, Entschuldigung, für internationale Beziehungen, die Position der PCB im vorletzten internationalen Treffen kommunistischer und Arbeiterpartei darlegten, argumentieren sie außerdem, dass die brasilianischen Wahlen ein Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei sein würden und beschritten gleichzeitig den bürgerlichen Klassencharakter sowohl der Bolsonaro-Regierung als auch der Lula-Regierung. Dies führt zu Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Haltung gegenüber derselben Lula-Regierung. Die Beteiligung proletarischer Parteien an bürgerlichen Regierungen ist ein Thema, das bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurückreicht, als die Stärke der Arbeiterbewegung die Öffnung politischer Rechte im Rahmen des bürgerlichen Staates erzwang und eine, wenn auch eingeschränkte, Beteiligung bei Wahlen ermöglichte. Doch gerade in diesem Moment zeigten Revolutionäre wie Rosa Luxemburg und Wladimir Lenin selbst, wie wichtig die Beteiligung von Revolutionären im Parlament sein kann, dass aber die Beziehung zu bürgerlichen Regierungen, das heißt Regierungen, die den Kapitalismus verhalten, auch wenn sie einen proletarischen Deckmantel tragen, grundsätzlich oppositionell sein muss. In unserem Fall begann die PCB bereits während der Bolsonaro-Regierung in ihrer revolutionären Position zu zögern und nutzte die Politik der Einheitsfront nicht als Mittel, um das Proletariat aufzufechten, das immer noch unter dem Einfluss der Sozialdemokratie steht, sondern als Mittel zur Verwischung der Grenzen zwischen Revolutionären und Reformisten. Nachdem sie sich mehr als 2 Jahre lang unter die Vormundschaft einer Koalition bürgerlicher Parteien gestellt hatte, beschloss die Mehrheit des Zentralkomitees der PCB, als die Wahl den Sieg Lulas über Bolsonaro zeigte, die Beratungen des 16. Kongresses aufzugeben und statt in Opposition zur neuen Regierung anzutreten, nahmen sie eine unabhängige Position ein. Diese formell der Unabhängigkeit von der Regierung war nicht weiter als ein Versuch, einen revolutionären Diskurs aufrecht zu erhalten und gleichzeitig der neuen bürgerlichen Regierung den direkten Kampf zu verfeigen und sich mit den reformistischen und kleinbürgerlichen Positionen der politischen Parteien zu versöhnen, wie die Partei des Sozialismus und der Freiheit, PSOL, anstatt eine Lösung zu suchen, die auf der politischen Unabhängigkeit des Proletariats basiert. Um diese wichtige Veränderung im Hinblick auf die internationale und nationale Analyse auf der Grundlage der Prinzipien des Marxismus-Leninismus zu erreichen, war es für das Zentralkomitee der PCB notwendig, den Grad der bereits bestehenden Verzerrung des demokratischen Zentralismus zu verstärken. Am Vorabend des 16. Kongresses im Jahr 2021 wurden die Mitglieder einzeln dazu gezwungen, bei der Wahl des neuen Zentralkomitees nicht gegen die Zentralkomitee-Mitglieder anzutreten. Schikanen und direkter psychologischer Druck waren Waffen, mit denen versucht wurde, militante Verteidiger der revolutionären Linien dazu zu bringen, die PCB aufzugeben. Zusätzlich zu anderen Versuchen, den ideologischen Kampf innerhalb der Partei einzuschränken, um die Abkehr von der sozialistischen Strategie und vom Kampf gegen den Reformismus zu festigen. Dennoch wurde im Prozess der Rückeroberung verschiedene Aspekte des Leninismus durch den revolutionären Flügel eine Vision des demokratischen Zentralismus wiederhergestellt und kollidierte mit dem bürokratischen Zentralismus, den die Mehrheit des Zentralkomitees der PCB verteidigte. Lenins Formulierung, basierende auf dem offenen ideologischen Kampf innerhalb der Partei als Instrument zur Entwicklung der ideologischen Einheit des revolutionären Proletariats. Der letzte grundlegende Punkt der Divergenz zwischen den Flügeln der PCB, der als theoretische politische Referenz angesehen wurde, betrag letztlich den Marxismus-Leninismus selbst. Im Prozess des revolutionären Wiederaufbaus der PCB seit 1992 war leider ein wesentliches Merkmal, insbesondere bis zum letzten Jahrzehnt, die große Präsenz und gewisse Dominanz von Universitätsprofessoren und Akademikern in den PCB-Komitees. Aufgrund mehrerer Aspekte, die ich nicht erwähnen kann, über die wir aber Artikel haben, die ich gerne an Genossen verschicken werde, die sich in die portugiesische Sprache wagen, versuchten diese akademischen Sektoren innerhalb der PCB den Marxismus-Leninismus zu bekämpfen, indem sie ihn beschuldigten, es sei Stalinismus, der Marxismus sei vulgarisiert. Sie bevorzugten die formell Marxismus und Leninismus, hinter der sie gleichzeitig eine Verachtung für die organisatorischen Aspekte der Schriften von Marx und Engels und eine Verachtung für die philosophischen und wirtschaftlichen Aspekte der Schriften Lenins verbargen. Der revolutionäre Flügel, der heute in der PCB-RR organisiert ist, war von Anfang an ein großer Verteidiger des Marxismus-Leninismus, verstanden als die theoretische und praktische Entwicklung, die Lenin als notwendige Entwicklung des Marxismus im Zeitalter des Imperialismus und der proletarischen Revolution, als die Theorie und Taktik der proletarischen Revolution im Allgemeinen und die Theorie und Taktik der Diktatur des Proletariats im Besonderen, wie Stalin sagte. Es bestehen sicherlich noch Zweifel und weitere zu machende Vertiefungen in unserer Partei. Wir sind derzeit dabei, unseren Kongress vorzubereiten, der im Mai stattfinden wird. Aber wir sind sicher, dass wir unter dem Banner des Marxismus-Leninismus in Brasilien eine revolutionäre Organisation aufbauen können, die so schnell wie möglich die proletarische Avantgarde der brasilianischen Revolution sein kann. Danke. Applaus